God bless America, sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, las Antillas, United States, Canadá, a my motherland, mi patria, Puerto Rico.
Tina, was ist das für eine Szene, die wir da gehört haben?
Das ist Sandy von der diesjährigen Halftime-Show am Super Bowl, also am Sonntagabend im Levi's Stadium in Santa Clara in Kalifornien. Ist die Halftime-Show vom Super Bowl und die ist mit Spannung erwartet worden, weil sie in einem politisch aufgeladenen Kontext unter einem hochpolarisierten Land stattgefunden hat. Und wer wir da gehört, ist der Bad Bunny. Und das ist ein Musiker von Puerto Rico, der sich schon mehrfach politisch geäußert hat und auch den Trump kritisiert hat. Und was dann passiert ist, war eine farbige und lebensfrohe Show mit viel versteckter politischer Symbolik und in einer Zeit halt auch, wo sich immer mehr Popstars politisch positionieren.
Es ist Mittwoch, der 11. Februar 2026 und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Der Bruce Springsteen, nach den Eiseinsätzen in Minneapolis. In our chance of ice out now. Our city's heart and soul persists. Billie Eilish und auch noch andere an den Grammys.
Fuck ice is all I want to say, sorry.
Der Bad Bunny am Super Bowl.
Mein Name ist Benito Antonio Martínez Ocasio.
Aber auch zum Beispiel Nicki Minaj.
I am probably the president's number one fan.
Die US-Popkultur wird wieder politisch. Was bedeutet das und welche Wirkung hat sie noch? Das frage ich heute Tina Kempin-Reuter. Sie ist Professorin für Politikwissenschaften an der University of Alabama at Birmingham. Ich bin Noah Fendt und vertrete heute noch einmal den Christoph Münger. Hoi Tina.
Hoi Noah.
Tina, anfangen tun wir die Folge am Sonntagabend. Bei dir daheim. Sag, wie hat es dort ausgesehen?
Ja, also am Sonntag bin ich posten und dann haben wir ganz viel geschnetzelt und vorbereitet für den Super Bowl. Der Super Bowl ist das jährliche Finalspiel von der National Football League, NFL, wobei eben American Football hat eigentlich nichts mit Füßen zu tun und viel mehr mit Köpf und Hand und umstoßen und ja, das ist jedes Jahr ein grosses Ereignis.
Mhm. Es ist auch bei euch ein grosses Ereignis, bei euch daheim, oder?
Ja, genau. Also das ist einmal im Jahr und dann haben wir ein spezielles Essen, das wir haben und wir sitzen alle vor dem Fernsehen. Wir haben Gäste, die wir einladen und auch im Laden, oder? Ist es eigentlich wie ein Viertig. Es ist wirklich auch ein kulturelles Ereignis, wenn man nicht ein grosser Sportfan ist. Und wie gesagt, es hat wirklich viel zu tun auch mit, was man isst.
Was hat es bei euch zu essen gegeben?
Also bei uns jetzt Chicken Wings, also Flügeli und dann Nachos habe ich gemacht und Guacamole. Und dann je nachdem, oder sind alles so Fingerfoods, oder? Also je nachdem gibt es dann auch noch Bean Dip und Pizza und so weiter und so fort. Also es ist so ein bisschen Chicken Wings gehören zum Super Bowl Sunday, wie der Truthahn zum Thanksgiving. Und ja, da muss man also auch früh posten, in der Hoffnung, dass es dann überhaupt noch genug hat. Also ich hatte Glück gehabt, dass im einen Teil es schon nicht mehr gehabt, und im anderen Laden, wo ich war, habe ich dann meine Chicken Wings posten.
Zum Glück. Wenn man dir so zulässt, dann hört man schon ein bisschen raus. Es gibt verschiedene Gründe, warum man den Super Bowl schauen will. Das eine ist das Spiel, der Sport, so das grosse Finalspiel. Das andere ist aber alles drumherum. Einerseits die Werbung, die Halbzeitshow. Oder auch das Essen. Bei dir ist es eher das Essen, wenn ich das richtig rausgehöre.
Ja, auf jeden Fall. Also das Ganze drumherum. Also das Essen, die Werbung und die Halftime-Show und das Reden mit den Freunden und zusammen sein interessiert mich viel mehr wie das Spiel. Ich habe eigentlich gar nicht mehr so viel mitbekommen. Also wie gesagt, wir reden dann auch häufig eben über die Werbungen, die sind. Das ist ja jedes Mal zusammen mit dem mit wer am Schluss gönnt, oder? Die Seahawks haben da gegen Patriots gespielt. Aber wir haben eigentlich mehr über die Werbungen geredet. Das ist auch im Spiegel von der Gesellschaft natürlich und ein Zeichen von der Zeit. Also, das Jahr haben wir gesehen, wirklich ganz viel zum Thema AI. Also, so AI-Firmen, oder? Die sind also sowieso, ist immer ein grosses Thema. Und dann aber auch das Abnehmspritzen, die es da gibt, da die neuen GLP-1s und auch Gesundheitsthemen. Also, es ist noch interessant, was da an mich kommt. Es ist eigentlich ein Sportereignis, aber wie gesagt, es geht über Grenzen vom Sport raus. Also, es hat eben die Erwartungen dann auch betreffend einen politischen Moment, oder, wo wir uns gerade befinden und auch halt eine Spannungen und Konflikt, die wir sehen in der Gesellschaft. Und das hat man dann auch gesehen in diesen Werbespots.
Du sagst, es geht über den Sport raus und entsprechend reden wir jetzt über alles, aber nicht über den Sport. Die Werbungen sind das eine, worunter im Super Bowl passiert, das andere ist die Halbzeitshow. Wer ist das, was wir hier gehört haben?
Ja, das ist der Bad Bunny. Das ist eben, wie gesagt, ein Musiker von Puerto Rico, der ist sehr bekannt. Latin Pop und Reggaeton ist so ein bisschen sein Gebiet. Er singt hauptsächlich auf Spanisch und ist aber sehr erfolgreich. Also er hat ja bei den Grammys auch gross abgeräumt und repräsentiert in gewisser Hinsicht auch eine neue Generation vom amerikanischen Popstar.
Hm. Er hat die Halbzeitshow bestritten beim diesjährigen Super Bowl und mit dieser Halbzeitshow hat er schon für Aufsehen gesorgt, bevor sie überhaupt stattgefunden hat. Warum genau?
Ja, also einerseits, weil er sie auf Spanisch vorbereitet hat und dann auch durchgeführt hat. Und er hat Puerto Rico ins Zentrum gestellt und er hat die Kultur exportiert, oder? Also es ist noch interessant. Puerto Rico ist ja ein Gebiet, das zur USA gehört, aber eigentlich keinen politischen Status hat. Also die Leute in Puerto Rico sind Amerikaner, aber sie können nicht wählen und haben auch keinen Staat, also in dem Sinn, oder? Also sie sind eigentlich eine Art wie ein Kolonialgebiet. Das ist noch interessant, dass jetzt das so führen kommt, oder? Er sieht sich ganz klar als Amerikaner, aber auch ganz klar als Puerto Ricaner. Und da sieht man jetzt zum Beispiel einen Unterschied zu früheren Popstars wie der Ricky Martin, der ist ja dann auch in dieser Show drin gewesen, wo eigentlich immer wieder versucht hat, sich mit dem englischen Teil von Amerika einzusetzen. Und das ist natürlich besonders wichtig im Moment, weil ja, gerade in der Zeit, wo eben Immigration immer wieder ein Thema ist, hat sich der Bad Bunny auch sehr deutlich und explizit gegen den Trump und seine Politik positioniert. Dass er hat zum Beispiel einige Auftritte in den USA wegen ICE abgesagt und hat auch an der Grammy, also eine Woche vor dem Super Bowl gewesen, hat er in seiner Dankesrede gesagt, ICE out. Und ja, es gibt eigentlich wenig andere Popstars, die sich so klar und deutlich mit der Staatsmacht angelegt haben. Und wie gesagt, das wenige Tage vor seinem Auftritt beim Fernsehereignis vom Jahr. Und man muss natürlich wissen, oder, der Super Bowl und American Football generell, das ist eine ziemlich patriotische Veranstaltung. American Football, das ist jetzt zum Beispiel bei uns in der Highschool ein Riesenthema. Also das gibt spezielle Behandlungen, die reisen auch in speziellen Bussen mit Polizei, Schutz und so weiter. Also American Football ist ein Riesenthema und es ist jetzt keine Veranstaltung mit einer linksliberalen künstlerischen Elite. Also es ist eine Veranstaltung für das ganze grosse Land.
Und darum hat der Trump und auch so Trump seine Anhänger im Vorfeld schon recht hässig gemacht, dass sich der Bad Bunny so klar und so kritisch positioniert, oder?
Ja, genau. Die haben dann auch eine Gegenshow organisiert vom Turning Point USA. Also das ist die rechtskonservative Jugendbewegung. Und die haben dann eine Art eben so eine Parallelveranstaltung organisiert, wo der Kid Rock und Country-Musiker wie der Brantley Gilbert, Gabby Barrett und der Lee Bryce auftreten sind. Also, die haben wirklich wollen zeigen, also, das ist unser Amerika und das von der offiziellen Halftime-Show, das ist nicht wirklich Amerika.
Und wie ihr Amerika tönt in der alternativen Halftime-Show, das können wir dann noch kurz anhören.
It's coming!
Du hast gesagt, sie haben eine alternative Halftime-Show veranstaltet. Jetzt hat es also quasi zwei Halftime-Shows gegeben, je eine für irgendein politisches Lager. Jetzt gibt es nicht mal mit dem Super Bowl, wo die Amerikanerinnen und Amerikaner eint, in dem Fall.
Ja, also früher war das eine Art gemeinsamer Nenner gewesen. Also klar, man hat vielleicht für das eine oder das andere Team gefeint, aber es war nicht so gewesen, dass man eben zwei verschiedene Halftime-Shows oder so hatte. Also auch da zeigt sich der Kulturkampf und die Frage, was Amerika ist und wie es aussehen soll. Also ich habe da so eine super Analogie, die ein bisschen zeigt, wie die amerikanische Gesellschaft aussieht, wenn ich die schnell erklären darf.
Ja klar, ich fände zwar eine Chicken Wings Analogie eigentlich passender, aber wenn es eine super Analogie ist, ich bin gespannt, ja, sag.
Chicken Wings weiss ich jetzt nicht, wie ich das machen würde, aber mit den Suppen ist es so, oder? Wenn ich mir überlege, oder eine Suppe macht man aus verschiedenen Zutaten und es gibt wie so drei verschiedene Arten von Suppen, oder? Die erste ist jetzt zum Beispiel eine Spargelcremesuppe. Da nimmt man verschiedene Zutaten und dann mixt man sie zusammen in etwas ganz Neues, wo aber einheitlich ist, oder? Die zweite ist eine Minestrone, wo man auch verschiedene Zutaten nimmt, aber wenn man die Suppe dann isst, dann sieht man die verschiedenen Zutaten. Und die dritte Suppe ist also eine klare Brühe, also ein Bouillon, wo man eigentlich verschiedene Zutaten nimmt, ein bisschen reintut, aber sie am Schluss rausnimmt und dann nur noch eine klare, ja, Suppe in dem Sinn hat, oder? Und in meinen Augen ist es so, dass eigentlich Amerika eine Minestrone ist. Es gibt gewisse Leute, die finden, ja, da muss jetzt eine total neue Identität an, also es ist eine Spargelcremesuppe. Aber was wir jetzt sehen, schon bei den, wie soll ich sagen, so rechts aussen, oder, ist eigentlich, dass es eine klare Brühe muss sein, die ursprünglich eben das auf das westlich-weisse Kultur abzielt. Also eben die Frage, oder was für eine Suppe oder wie Amerika soll aussehen, ist wirklich zentral. Und da sieht man einfach wirklich parallele Öffentlichkeit. Also wie bei den Social Media, die einen schauen nur das und die anderen finden nur das. Und dass man sich dort weniger Rezept austauscht von diesen Suppen oder eben auch sich wirklich mal wieder darüber unterhalten. Das sieht man jetzt auch in diesen Halftime-Shows.
Also es ist ein purer Kulturkampf eigentlich. Wenn wir von dieser parallelen, von dieser alternativen Halbzeitshow zurückkommen zu dieser eigentlichen Hauptshow vom Bad Bunny. Du hast sie ja geschaut. Wie hast du sie gefunden?
Also mir hat sie sehr gut gefallen. Die ist wirklich sehr farbig übergekommen und hat auch ist mal ganz etwas anderes gewesen. Also es hat wirklich eine Szene beschrieben, eine Art. Also es hat Felder gehabt von Zuckerrohrplantagen. Sie haben Gazita, die Häuser. Es hat eine echte Hochzeit und eine echte Verlobung. sie haben da die kartenspielenden Opas gezeigt. Also es ist wirklich ein Teil vom puerto-ricanischen Leben. Es ist da gekommen. Natürlich ganz viele verschiedene Tänze und verschiedene Musik. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen.
Inklusive marode Strommasten, gell?
Ja, genau. Das ist natürlich ein Hinweis auf den Hurricane Maria, der vor ein paar Jahren Puerto Rico zerstört hat. Und auch wirklich, also sie haben immer wieder Probleme mit der Elektrizität.
Jetzt, wenn ich dir also zulasse, die Zuckerrohrfelder, die Casita, die kartenspielenden Opas und so. Es klingt farbig, es klingt bunt, es klingt lebensfroh, aber es klingt jetzt nicht so politisch, wie das alle im Voraus erwartet oder je nach Perspektive auch befürchtet haben.
Ja, es ist vielleicht ein bisschen weniger explizit politisch gewesen als erwartet, aber doch sehr politisch in der Botschaft, oder? Also die ganze Show war auf Spanisch gewesen. Es sind wirklich typische Puerto Rico-Szenerie gewesen. Also nicht jetzt nur von Puerto Rico selber, sondern zum Beispiel da jetzt auch eine puerto-ricanische Bar in Brooklyn, die sie da gezeigt haben, oder? Together We Are America hat er gezeigt auf dem Football. Es ist so die Idee gewesen, Liebe und Zusammengehörigkeit statt Hass. Also ja, im aktuellen Kontext und auch im Wissen darum, wie er zum Trump in der Politik steht, ist es so doch sehr politisch. Ja, und im Klima, wo die Migration infrage gestellt wird und generell, aber im Speziellen aus Lateinamerika wirklich auch umkämpft ist, ist das natürlich eine starke Botschaft.
Politisch ist ja auch das, was wir ganz am Anfang von dieser Folge gehört haben. Das Einzige, was er auf Englisch sagt in dieser ganzen Halbzeitshow, ist «God bless America». Und was er dann macht, ist aber, er tut quasi alle südamerikanischen Länder zuerst aufzählen, bevor dann USA und Kanada nachkommen. Sie ist also doch politisch gewesen, vielleicht politischer, als sie auf den ersten Blick den Anschein macht. Würdest du auch sagen, sie war politischer gewesen als andere Halbzeitshows in der Vergangenheit?
Ja, vielleicht, aber es hat schon auch andere gegeben, die politisch aufgeladen waren. Also, oder politisch interpretiert wurden. Wenigstens der Kendrick Lamar im letzten Jahr hat ganz klar zum Black Lives Matter und Rassismus-Themen gehabt. Es hat Eminem 2022, der abgeknündelt ist. Also auch ein Zeichen zum ja, Rassismus eigentlich. Und dann Shakira und Jennifer Lopez in 2020 ist auch eigentlich die Latina-Kultur. Und die Abschiebekritik ist eigentlich auch schon vorgekommen. Also es ist noch häufig politisch. Es hat dann auch Aufträge, die vereint haben. Also die U2 zum Beispiel im Jahr 2002, also nach dem 9/11, wo ja wirklich sehr dramatisch war für die USA, hat sich dann eher als vereinigender Auftritt gezeigt. Aber eben, wie gesagt, das ist Bad Bunny reiht sich da ein. Er ist politisch ganz klar, wenn auch eher subtil.
Ist ja gleich noch interessant, oder? Wir haben vorher gesagt, es war eine farbige Show gewesen, irgendwie. Sie hat Lebensfreude transportiert, das Party machen, irgendwie das Zusammenleben. Und gleichzeitig deuten wir das aber als hochpolitische Show. Was sagt das vielleicht aus über den Zustand der USA?
Ja, es zeigt halt, wie tief die kulturelle Spaltung ist. Also wenn eben Liebe, Vielfalt, Zusammengehörigkeit, Party als provokativ gilt, dann haben wir schon ein bisschen ein Problem. Oder? Und das hat schon damit zu, wie gesagt, dass die Identitätspolitik und was für eine Suppe wir da versuchen zu kochen, halt immer noch unklar ist oder immer noch stark im Mainstream ist. Also das sind schon grosse Themen, die da das Ganze ein bisschen überschattet.
Hat denn die Halbzeitshow, die wir jetzt besprochen haben, politisch etwas ausgelöst?
Ja, also der Trump hat natürlich sofort auf Truth Social geschrieben. Er fände es absolut schrecklich. Das ist die schlechteste Halftime-Show ever. Und ever in Grossbuchstaben. Also er hat gesagt, oder das sei ein Affront gegen Amerika wegen der spanischen Sprache und auch wegen eben Puerto Rico und diesen Symbol. Oder wo da gekommen sind und den anderen Ländern. Also ja, er hat das ganz klar ja, nicht gut gefunden. Ähnlich auch in den konservativen Medien. Generell würde ich sagen, grosse Anerkennung, viel Unterstützung. Viele haben gesagt, das ist ein Meilenstein. Oder dass man quasi jetzt die spanische Sprache als zweite mögliche nationale Sprache. Also Amerika hat ja nicht wie die Schweiz jetzt Nationalsprache, oder Englisch ist einfach dominant, oder? Und dass man irgendwie das Spanisch als Zweites dazu nimmt, haben die einen gefunden, das sei jetzt ein Meilenstein.
Die Halbzeitshow beim Super Bowl letzten Sonntag, die war ja nicht die einzige grosse Bühne gewesen, die in den USA gerade für politische Botschaften genutzt wird. Nur eine Woche vor dem Super Bowl sind nämlich zum Beispiel die Grammys gewesen.
I'm gonna say eyes out.
I guess I want to say I'm up here as a granddaughter of an immigrant. I'm a product of bravery and I think those people deserve to be celebrated.
No one is illegal on stolen land.
That is a Grammy that every artist wants, almost as much as Trump wants Greenland. Which makes sense, I mean, because Epstein's island is gone, he needs a new one to hang out with Bill Clinton, so... Oh, I told you it's my last year. What are you
going to
do about it?
Ja, also da hört man jetzt eben verschiedene Musiker wie Billie Eilish, Bad Bunny, Olivia Dean und auch der Trevor Noah. Das ist ein Komiker in den USA. Also der Trevor Noah ist der MC gewesen, also der hat durchmoderiert und die anderen haben da die Preise bekommen. Und ja, das ist noch schon sehr politisch. Das normalerweise sieht man das vielleicht ein bisschen weniger. Man kennt schon ein bisschen von den Grammys, oder? Das ist ein künstlerisches Milieu, das ist in Kalifornien und ist natürlich weniger breiter wirksam wie jetzt die Halftime schon am Super Bowl.
Also der Super Bowl jetzt gehört, die Grammys sind gewesen, aber es gibt weitere Beispiele. Ende Januar zum Beispiel hat Bruce Springsteen einen Protestsong gegen Trump und gegen seine ICE-Beamten, gegen seine ICE-Einsätze veröffentlicht.
Ja genau, das ist eine Hymne vom Widerstand in Minneapolis, in Minnesota, wo wir vor zwei Wochen darüber geredet haben.
Die meisten von diesen Songs oder Künstlerinnen und Künstler, die wir jetzt darüber geredet haben, die kritisieren den Trump oder Trump seine Politik. Gibt es auch die anderen?
Ja, gibt es schon auch, aber vielleicht ein bisschen weniger oder sie sind ein bisschen weniger laut im Moment und auch weniger klar in der Musik selber, oder? Also der Bruce Springsteen hat jetzt wirklich genau auf die Politik von Trump sich bezogen im Text von seinem neuen Lied. Also der Kid Rock zum Beispiel, oder? Das ist jetzt ein bisschen eine Ausnahme. Der hat jetzt zwei so Songs, Born Free und American Badass, wo konservative Werte thematisieren, und für American Badass hat er dann auch vor 2 Jahren umgeschrieben für Trump seine Wahlkampf und Inauguration. Also, und die werden dann nach wie vor bei diesen Trump-Rallies und so weiter gespielt. Nicki Minaj und der Kanye West, also in Ye versus the People, thematisierten seine politischen Loyalitäten inklusive zu Trump. Also es stimmt schon, dass Trump-kritische Künstlerinnen und Künstler derzeit ein bisschen präsenter sind und auch lauter sind.
Jetzt, dass Popkultur Politik kann beeinflussen, das ist nicht neu, insbesondere auch nicht in den USA, wo ja auch Musikrichtungen wie der Blues oder der Soul herkommen, oder wo Künstler wie der Bob Dylan zum Beispiel Songs wie der hier geschrieben haben.
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Ein Song, der zu einer der wichtigsten Hymnen der Bürgerrechtsbewegung in den USA geworden ist. Ich würde dich das gerne als Politikwissenschaftlerin fragen, wo du ja bist, Tina. Warum ist das so, dass Popkultur so einen Einfluss kann auf Politik haben? Warum kann man mit Musik so gut Politik machen?
Ja, generell würde ich sagen, Politik ist abstrakt, oder? Und man muss eigentlich doch einiges wissen, um zu verstehen, was genau abgeht. Und bei der Musik ist es so, dass man ein breiteres Publikum erreicht. Es schafft Gemeinschaft, Identität und erreicht Menschen direkter. Das ist jetzt eigentlich in dem Sinn so nichts Neues. Das war schon so bei den Kirchengesängen im Mittelalter und so weiter, wo wirklich Musik als Teil von der Politik, also, oder generell Kunst, ich meine, das ist auch in den Malereien zum Beispiel, sieht man das, oder in anderen Kunstausdrücken, oder, wo wirklich der politische Moment kann wichtig sein, und da erreicht man einfach ein anderes Zielpublikum.
Jetzt haben wir als ein Beispiel den Bob Dylan gehört. Gibt es weitere Beispiele aus der Geschichte, insbesondere vielleicht aus der US-Geschichte, wo so popkulturell wichtige politische Momente gewesen sind oder Songs gewesen sind?
Ja, genau. Also «Fortunate Son» von CCR, das ist 1969 gegen den Vietnamkrieg oder Ungleichheit, oder auch «Fight the Power» von «Public Enemy». Das geht eigentlich um Rassismus und Black Power, also generell. Auch Hip-Hop hat sich ja entwickelt aus dieser Bewegung heraus. «Born in the USA» von Bruce Springsteen, wo eigentlich einen düsten Patriotismus zeigt. Das ist auch «We Are the World» von Michael Jackson von 1985, oder? Wo er da versucht, dass man die Hungersnot in Afrika wahrnimmt. Also wie gesagt, es kann wirklich zu neuem Zielpublikum führen, wo vielleicht eben die nicht wüssten, wenn sie jetzt nicht ihre Zeitung lesen zum Beispiel. Es ist auch typisch, oder, dass in diesen Bewegungen, also du hast vorhin Bob Dylan gemeint, aber «We Shall Overcome» zum Beispiel ist bei den Schwarzen während der Bürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren da im tiefen Süden zum Beispiel als Lied gebraucht worden, um die Leute motivieren und mobilisieren. Und das hat man dann auch gesehen, zum Beispiel in Nordirland. Also so die Musik, die geht dann teilweise auch nicht nur in den USA oder in einer Gemeinschaft, sondern kann wirklich international dann auch ja, zeigen, was möglich ist.
«We Shall Overcome», CCR oder auch eben Michael Jackson, bis heute jetzt vielleicht auch zum aktuellsten Protestsong von Bruce Springsteen. Was haben die politischen Protestsongs gemeinsam?
Ja, also ich würde sagen, die schaffen die Identität, die gehen an die Emotionen, oder? Und sie können wirklich Bewegungen auch starten, oder? Also es ist wirklich ein Versuch, quasi Politik in etwas hineinzubringen, wo eigentlich im täglichen Leben, aber Musik ist ja extrem wichtig für die Menschen, auch für wie man sich fühlt und wie es einem geht. Darum kann man eben, wie gesagt, also das ist wie eine Möglichkeit, Politik in andere Teile des Lebens hineinzubringen. Vor allem, was halt das Emotionale angeht.
Und darum tauchen so Songs eben auch immer wieder im politischen Kontext auf. Das hat man zum Beispiel auch im letzten Präsidentschaftswahlkampf gesehen, 2024, oder?
Ja, da haben sich auch wieder einige, also Billie Eilish zum Beispiel und auch Taylor Swift, haben sich geäussert oder auch sich eingesetzt oder Konzert gemacht für jetzt Demokraten. Auf der anderen Seite hat man jetzt, wie gesagt, den Kid Rock zum Beispiel wieder gesehen. Also es ist sehr typisch eigentlich.
Mhm. Du hast gesagt, sie schaffen Identität, Emotionen. Wenn man jetzt die aktuellen Beispiele anschaut, von Bruce Springsteen, von der Billie Eilish, von Bad Bunny, ist das wieder so ein Moment, wo vielleicht etwas Größeres könnte entstehen daraus? Oder anders gefragt, welche politische Kraft hat die zeitgenössische Popmusik, Popkultur von den USA heute noch?
Also ich denke, es ist nach wie vor sehr wichtig. Aber man muss schon sagen, oder, in dieser fragmentierten Medienwelt oder auch in diesen Nischenveröffentlichungen von diesen Alben, oder, man erreicht eigentlich ein weniger breites Zielpublikum. Häufig tun die Künstler auch im eigenen Bubble predigen, oder? Also, preach to the choir, würde man dem eigentlich sagen, in Amerika. Also, es gibt weniger echte Debatten und mehr oberflächliche Entrüstung, auch jetzt bei diesen Songs, oder bei diesen Auftritten. Und das sieht man eigentlich generell in der Politik, oder? Es ist eigentlich weniger Engagement im Sinn von, oder in der Öffentlichkeit, dass man sich jetzt in einem Verein beitritt oder einer politischen Partei und eigentlich mehr so über die sozialen Medien Entrüstung und haben da gehört, was jetzt der wieder gemacht hat. Oder? Und es kann schon sein, dass es eine neue Phase ist. Ich würde generell sagen, dass Kultur nach wie vor ein Raum ist, wo gesellschaftliche Kämpfe sichtbar werden.
Das haben, glaube ich, die letzten paar Wochen relativ deutlich gezeigt. Danke für Martina, bis dahin. Es war interessant.
Danke dir.
Wir kommen zum Schluss noch zu unserer Hörerinnen- und Hörerfrage. Die kommt diese Woche von Patrick Ronner. Er hat uns geschrieben diese Woche, dass er den Eindruck hat, es vergehe eigentlich keinen Tag, ohne dass er irgendetwas über Trump und seine Regierung würde lesen oder hören würde. Und meistens sind es eben Sachen, wo er würde den Kopf schütteln darüber. Und jetzt fragt er sich, wie das eine Durchschnittsbürgerin oder ein Durchschnittsbürger in den USA erlebt. Eine oder eine, die irgendwo in, sagen wir, Nebraska oder Wyoming wohnt, nennt die im gleichen Mass wahr, was hier in Washington gerade passiert? Und interessiert sie das auch im gleichen Mass, wie sie ihn interessiert?
Nicht im Detail. Also, sie verfolgen das nicht im Detail. Generell würde ich sagen, im Alltag ist es wichtig, oder? Wie gesagt, Preis oder Jobs, Familie, Gesundheit, Schule der Kinder und so weiter. Ich kenne auch sehr viele Leute auf allen Seiten vom politischen Spektrum, die wirklich erschöpft sind von dieser Daueraufregung und eben dem quasi Politics as Entertainment, dass man eigentlich wirklich viel so die Entrüstung, die man da fühlt, und auch die Emotionen. Und schon halt die unterschiedlichen Medienwelten, die wirklich ganz andere Bilder darstellen, von was im Moment gerade passiert. Also, dass, wenn man da Fox News schaut oder MS Now oder rechts und links Fernsehprogramm, da sieht man schon ein ganz anderes Bild auch von den USA, was gezeigt wird, also was für Themen besprochen werden und was für Bilder veröffentlicht werden. Und man sieht, dass also neue Umfragen zeigen, dass 2025 nur 36% der Amerikaner die Nachrichten immer oder fast immer verfolgt haben. Und das ist ein Rückgang gegenüber 2016, wo die Frage als erstes Mal gestellt worden ist. Dort haben nämlich nur 51% Nachrichten verfolgt. Und das sieht man über alle Altersgruppen und andere demografische Gruppen hinweg, also inklusive Parteizugehörigkeit. Also generell haben einfach die Amerikaner ein bisschen genug von den News. Ältere Amerikaner verfolgen Nachrichten eher über Fernsehen oder Radio oder auch eben Zeitungen und so weiter. Jüngere berichten eigentlich, dass sie News nicht bewusst verfolgen, sondern dass halt der Algorithmus ihnen der zeigt auf den sozialen Medien. Also sie kommen so ein bisschen zufälligerweise in Kontakt. Und ja, je nachdem halt, wer dann der Durchschnittsmensch ist und was für ein Algorithmus das der hat, denke ich, dass sich weniger und weniger Leute mit im Geschehen in Washington auseinandersetzen. Und das ist natürlich auf die einen Seite verständlich, oder? Weil es ist wirklich erschöpfend. Ich finde es auch erschöpfend, jeden Morgen wieder irgendeine neue. Oder auf die andere Seite ist es natürlich für eine Demokratie problematisch, wenn sich die Leute nicht für Politik interessieren, weil das kann sich dann, wie gesagt, dann auch auf das Wählerverhalten ausweiten.
Also es gibt in der Tendenz ein bisschen eine Ermüdung. Aber es sind am Schluss auch so Unterschiede im Mediennutzungsverhalten, wie wir sie hier auch in der Schweiz zum Beispiel immer feststellen bei entsprechenden Befragungen. Merci vielmals für die Antwort auf die Frage von Patrick Kroner. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann schickt uns die unbedingt per Mail und zwar an podcasts@tamedia.ch. Tina, merci vielmals für das Gespräch und liebe Grüße nach Birmingham, Alabama.
Alles Gute, zurück auf Zürich.
Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika», einem USA-Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Nächste Woche ist dann Christoph Münger aus der Ferien zurück. Er redet dann an dieser Stelle mit der USA-Korrespondentin Charlotte Walser. Produzentin, vielleicht muss man fast sagen DJ von dieser Folge, ist Jackie Wechsler. Ich bin Noah Fendt. Bis bald. Ciao zusammen.